Wir machen das, der Politik-Podcast mit Fabian und Pia.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Wir machen das. Und Pia, wie ist denn die Lage bei dir?
Ja, im Gegensatz zur letzten Folge sind wir, glaube ich, echt in Feierlaune. Wir haben jetzt eine ganze Woche Feierei hinter uns, denn Rheinland-Pfalz ist 75 Jahre alt geworden. Und wir sind in Feierlaune, weil sowohl in Schleswig-Holstein als auch in NRW wirklich die Wahlen sehr gut für uns Grüne gelaufen sind. Und ich glaube, das stimmt uns ganz froh. Wie hast du denn die letzten Tage, die ganzen Feierlichkeiten so erlebt, Fabian?
Ja, danke. Mir geht's irgendwie auch so, weil wir hatten ja den Rheinland-Pfalz-Tag, der ja quasi, und den Festakt, der ja schon am Mittwoch in der Staatskanzlei, im Staatstheater war. Genau. Im Staatstheater, in der Staatskanzlei waren wir auch irgendwann mal. Und da haben wir auch schon uns auf die 75 Jahre eingestimmt, weil das war auch der 18. Mai, unser Verfassungstag und gleichzeitig auch mein erster Geburtstag als Landtagsabgeordneter.
Stimmt, herzlichen Glückwunsch, ein Jahr Landtagsabgeordneter. Bei mir sind es die närrischen 11.
Hello.
Hello.
Genau, und das war auch schon mal ganz gut zur Einstimmung, weil ich fand, das war eine lockere Feier mit Tobias Mann als Moderator, der das wirklich auch ganz gut und locker gemacht hat und es war nicht so irgendwie so steif und konservativ angespannt. Und es kam auch wirklich bei der Feier, Festreden natürlich gab es auch, Klammer auf, alle von der SPD, Klammer zu, ja. Aber es waren auch ein paar Zukunftsthemen, die gespielt wurden, was Rheinland-Pfalz ausmacht und natürlich auch der Ausbau der erneuerbaren Energien und Klimaschutz und die Klimakrise waren auch Thema, was uns natürlich auch sehr zugesagt hat und es war auch ganz schon nach vorne gerichtet und lockern. Das hat mir ganz gut gefallen und dann hatten wir ja Freitag bis Sonntag 3 Tage Feierreihe durchgehend mit dem Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz in der Landeshauptstadt mit mehreren Bühnen und Kultur, Musik, gutem Essen und Trinken und Party.
Ja, das war wirklich ein sehr gelungener Rheinland-Pfalz-Tag und tatsächlich hat man richtig gemerkt, wie sehr sich auch die Menschen gefreut haben, wieder miteinander zu feiern.
Total.
Und das ging mir auch so. Man hat zum ersten Mal wieder sehr unbeschwert miteinander sein können. Es gab ganz viele Stände auch von Verbänden, von Initiativen, von Ehrenamtlichen. Es gab die Blaulichtmeile, bei dem man auch verschiedene Gerätschaften anschauen konnte. Es gab die verschiedenen Veranstaltungen für die Familien. Zum Beispiel Highlight war Bernd das Brot, der Auftritt auf der SWR-Bühne oder für uns eher die Bühne von Radio Rockland. Das war schon wirklich sehr toll und ich habe das persönlich auch sehr genossen, bei den Ständen auch mit Verbänden wieder ins Gespräch zu kommen, viele Leute zu treffen und dann auch am Sonntag das Highlight, wir saßen 2,5 Stunden in der Sonne auf der Ehrentribüne und durften den Festumzug verfolgen. Das war auch sehr schön. Da waren aus allen Landesteilen wirklich Vereine da, aus Mainz ganz viel Fasenacht. Zuerst dachte man hätte da irgendwie den Rosenmontagsumzug. Nee, das war aber wirklich sehr ausgelassen und wir haben das auch gemerkt, das Sicherheitskonzept, auch wenn es Kritik geerntet hat, ging auf. Wir haben wirklich, wenn jetzt die Polizeibilanz zieht, im Gegensatz zu normalen Partywochenenden wirklich kaum Vorfälle gehabt und das war sehr, sehr ruhig und harmonisch in Mainz und ich finde, wir haben sehr, sehr würdig mit dem Festakt und mit dem Rheinland-Pfalz-Tag definitiv sehr, sehr würdig unser Landesjubiläum begangen und deswegen ist es auch dein.
Das Highlight der Woche.
Gewesen und wir hatten auch ganz lustig auf der Tribüne, erstens mal, es war wirklich warm und sonnig, also und wir hatten alle so lustige Kappen auch auf oder die verteilt wurden, die waren grün, das hat uns natürlich sehr gefallen, dass auch alle auf der Tribüne grüne Kappen hatten und deswegen sind diese lustigen Kappen auch unser Ding der Folge.
Ja, ein besonderes Schmankerl, nicht nur, dass diese Kappen grün waren, auch das ganze Logo des Rheinland-Pfalz-Tags war eine Rheinland-Pfalz-Karte, die so ein bisschen in Regenbogenfarben gehalten war. Das finde ich natürlich im Hinblick darauf, dass unser Bundesland wirklich vielfältig ist und natürlich als queerpolitische Sprecherin auch wirklich super. Ja, also wirklich viele, viele Gründe zu feiern, mindestens 75, nämlich auch, dass wir eine so lange friedliche Zeit hier in Rheinland-Pfalz auch erleben durften. Das ist leider nicht selbstverständlich. Aber schauen wir mal in andere Bundesländer. Also NRW als eins unserer Nachbarländer und der hohe Norden, der echte Norden, Schleswig-Holstein.
Ja.
Bombenergebnisse der Grünen. Jetzt mal, Fabi, jetzt sieht es ja danach aus. Schwarz-Grün, hast du Angst davor?
Irgendwie gar nicht. Es ist ja so auch gewesen, dass in beiden Bundesländern die Ministerpräsidenten von der CDU auch mit starken Ergebnissen bestätigt wurden. In Schleswig-Holstein Daniel Günther mit über 40%, ganz klar Wahlsieger, und Hendrik Wüst hatte auch in Nordrhein-Westfalen 9% Vorsprung am Ende vor der SPD, sodass man sagen kann, diese beiden Ministerpräsidenten wurden auch bestätigt. Und als zweiter Wahlsieger waren ganz klar wir Grüne, die aus der Wahl hervorgegangen sind. Wir hatten beides mal über 18% eingefahren, uns in NRW fast verdreifacht und in Schleswig-Holstein auch von 12,5% auf 18% zugelegt, sodass man auch sagen kann, wirklich die CDU und die Grünen waren dort beides mal klare Wahlsieger, und deswegen ist für mich auch Schwarz-Grün da jeweils die logische Konsequenz als Koalition, die auch den WählerInnenwillen abbildet.
Ja, und jetzt drücken wir die Daumen für die Verhandlungen vor Ort. Wir sind mal sehr gespannt, wie das jetzt in NRW ausgeht, auch beim Wahlalter mit 16. Da hoffen wir uns natürlich, dass immer mehr Nachbarländer jetzt auch Wahlalter mit 16 haben werden. Vielleicht auch die Hessen, wenn die nächstes Jahr Landtagswahl haben. Man weiß es ja nicht. Und das übt natürlich Druck aus, auch auf die CDU hier in Rheinland-Pfalz, dass sie sich endlich bewegt. Da würden wir uns natürlich, wir sind sehr gespannt und drücken die Daumen. Wir wissen ja, was es bedeutet, Koalitionsverhandlungen zu führen. Ja, wir wollen Schwerpunkt in dieser Folge machen, nämlich genau. Wir wollen einen Blick auf unsere hellgrüne Vergangenheit. Jetzt sind wir ja auf der dunklen Seite der Macht im Landtag angekommen, sondern jetzt wollen wir uns ein bisschen über unsere gemeinsame, phasenweise gemeinsame Vergangenheit kümmern, nämlich bei der grünen Jugend Rheinland-Pfalz. Fabian, was ist denn die grüne Jugend?
Ja, genau. Die grüne Jugend ist... Wie jede Partei haben auch wir Grüne eine Jugendorganisation. Das ist bei uns eben die Grüne Jugend. Bei der SPD sind es die Jusos, bei der CDU die Junge Union, bei der FDP die Jungen Liberalen, bei uns eben die Grüne Jugend. Und wir wurden beide ja durch die Grüne Jugend sozialisiert, würde ich mal sagen, und auch so an die Politik bei den Grünen herangeführt. Und für mich kann ich sagen, die Grüne Jugend war eine super Möglichkeit, einfach in die grüne Parteifamilie so hineinzuwachsen, Leute kennenzulernen und aber auch einfach viele Dinge dazuzulernen, wie einfach Politik funktioniert und wie man auch Verantwortung in einem Verband übernimmt und sich das auch in seinen Alltag einplant. Das hat mir super Spaß gemacht und geholfen, und die Grüne Jugend hat ja auch als Jugendorganisation originäre Aufgabe der politischen Bildung, und das heißt, die Grüne Jugend bekommt auch öffentliches Geld vom Land Rheinland-Pfalz dafür, dass sie Seminare, Workshops und Veranstaltungen organisiert und auch ihren Mitgliedern und allen Interessierten anbietet. Und das hat mir auch super Spaß gemacht, bei der Grünen Jugend zu organisieren. Legendäre Sommercamps, Wintercamps und Seminare und Workshops. Und aber auch die ein oder andere Debatte oder den Antrag auf den Parteitag, den wir gebracht haben als Grüne Jugend. Und das ist eine Zeit, an die ich mich immer sehr, sehr gerne zurückerinnere und da auch viele Freundschaften auch gewachsen sind, die jetzt auch immer noch bestehen. Wie ist es denn bei dir, Pia? Wann hast du überhaupt so Grüne Jugend gefunden schon?
Ja, ich war schon relativ alt, wenn man sich anschaut, wie jung teilweise auch Leute sind, die bei der Grünen Jugend aktiv sind. Zum Beispiel im Beirat sind ja auch 14-Jährige zum Beispiel, und meine damalige politische Geschäftsführerin, als ich Landesvorsitzende war, war auch 15.
Ja.
Und ich war aber, als ich Landesvorsitzende wurde, schon, ich glaube, ich war 23, genau. Ich war 2 Jahre in der Partei, und dann standen die Kommunalwahlen 2009 an, und dann wurde ich gefragt, dadurch, dass ich vor Ort auch bei den Grünen aktiv war, ob ich nicht gerade im Superwahl, ja, also Kommunalwahl, Europawahl und dann auch Bundestagswahl 2009, ob ich nicht gerade in diesem Superwahljahr als Landesvorsitzende, weil wir wählen immer nur für ein Jahr den Landesvorstand, das ist ein relativ kurzer Zeitraum, ob ich da nicht Interesse hätte, Landesvorsitzende zu sein. Und ich war erstmal so ein bisschen skeptisch. Ich hatte tatsächlich Vorurteile gegenüber der Grünen Jugend. Ich dachte, meine Güte, was für ein Chaotenhaufen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Grünen Jugend habe ich 2 ganz essentielle Dinge gelernt. Ich habe einmal gelernt, wie kann man Sitzungen so protokollieren, dass danach klar ist, wer was zu tun hat. Mhm. Also die Protokollvorlage der Grünen Jugend, ich kann das jedem Kreis- und Ortsverband empfehlen, diese Art und Weise der Protokollführung zu übernehmen. Und das andere, was ich gelernt habe, ist strukturiert Debatten zu führen. Also Anträge, Änderungsanträge, dann auch die Frage von Geschäftsordnung bei Mitgliederversammlungen. Also wie das alles, dieses Formale dort dahinter, hinter den Debatten. Wie komme ich zu einer demokratischen Entscheidung, die Regeln und Struktur braucht, damit eben alle sich auch äußern können. Das habe ich neben den ganzen inhaltlichen Punkten, die ich bei der Grünen Jugend lernen konnte, auch über den Tellerrand schauen, bei meinen eigenen Ideen, habe ich gerade das strukturierte Arbeiten, was mir ja sehr liegt. Aber dort habe ich das Handwerkszeug letztendlich für das strukturierte Arbeiten gelernt. Also die Grüne Jugend ist wirklich unschätzbar, wirklich im Wert für unsere Partei. Nämlich, dass sie eben auch Leuten zeigt, wie kann sowas organisatorisch laufen. Aber auch natürlich einfach eine inhaltliche Verankerung. Also das also wirklich ganz hervorragend. Und ich sehe das mit ganz großer Freude, wie sich die Grüne Jugend entwickelt hat. Was für ein kleiner, popliger Landesverband wir waren und wie viele tolle Mitglieder, wie viele Orts- und Kreisverbände wir inzwischen haben und was für ein tolles Engagement dahinter steckt. Deswegen auch an den aktuellen Landesvorstand herzliche Grüße an der Stelle und wir haben ja auch einen Beitrag von beiden.
Das war sie, der Folge.
Hallo zusammen, mein Name ist Annabelle.
Hi, mein Name ist Jonas und wir sind die beiden neu gewählten Landessprecherinnen der Grünen Jugend Rheinland-Pfalz.
Wir freuen uns, dass wir heute hier im Podcast zu Gast sein dürfen und dürfen euch jetzt noch mal ein bisschen erzählen, was die Grüne Jugend Rheinland-Pfalz im kommenden Jahr so geplant hat.
Annabelle und ich waren uns auch schon immer einig, dass wir auch den Verband insbesondere strukturell voranbringen wollen. Deswegen haben wir zusammen mit dem Beirat eine Sommertour geplant, in der wir alle Kreisverbände in Rheinland-Pfalz abfahren und dort eine Highlight-Veranstaltung zum besseren und schöneren Leben in Rheinland-Pfalz machen wollen, was man tun kann, um die Lebensqualität von allen Menschen zu verbessern mit einfachen politischen Maßnahmen, wie zum Beispiel das 365-Euro-Ticket.
Ja, mit Blick in die Zukunft ist es für uns natürlich auch total wichtig, auf die Kommunalwahl 2024 zu schauen. Da wollen wir angehende Kommunalis empowern und stärken, in den Räten vor Ort zu kandidieren, weil uns allen muss natürlich bewusst sein, dass wir viel mehr junge Menschen in den Räten vor Ort brauchen, um auch eine jugendpolitische Perspektive mit einzubringen. Und darauf freuen wir uns auch schon sehr, unser Kommunali-Programm so richtig in Fahrt zu bringen.
Darüber hinaus sind wir im Austausch mit euch und anderen BündnispartnerInnen wie Gewerkschaften zum 365-Euro-Ticket und wie man es endlich Wirklichkeit werden lassen kann. Aber auch zu anderen kommunalpolitischen Themen wie den Ausbau der A643 in Mainz und wie man das Naturschutzgebiet Mainzer Sand bewahren kann und diesen Ausbau stoppen könnte.
Alles in allem also eine total spannende Zeit gerade. Wir haben ganz schön viel Arbeit vor uns, aber ich freue mich über das total motivierte Team im Beirat und für uns alle ist auch in diesen Zeiten besonders klar, dass wir eine junge, progressive Stimme im Land brauchen und das sind wir als Grüne Jugend und deswegen freuen wir uns auf die kommende Zeit.
Ja, vielen Dank an die Sprecherinnen Jonas und Annabelle, die aktuell unsere Grüne Jugendsprecherinnen in Rheinland-Pfalz sind. Auch vielen Dank für den Einblick in eure Planung, was dieses Jahr so ansteht. Ich weiß immer, es ist super viel Arbeit und Zeit, die reinfließt, ein Sommercamp zu planen, ein Wintercamp zu planen oder auch eine Landesmitgliederversammlung vorzubereiten. Und das machten die Grüne Jugend ja auch alles in der Freizeit, neben der Schule, neben dem Studium, neben der Ausbildung. Und deswegen nochmal auch vielen Dank für eure Zeit und euer Engagement. Ja, was ist denn die lustigste Geschichte, die du jemals in der Grünen Jugend erlebt hast? Oder gibt es so Anekdoten, die du mit uns teilen kannst? Weil oft ist es ja wirklich so, dass wenn man auch mal zusammenkommt mit Freundinnen und Freunden aus der GJ-Zeit, dass man dann wieder auf die alten Zeiten zurückkommt und noch sagt, ja, weißt du noch damals, als wir auf dem Sommercamp das erlebt haben oder das erlebt haben? Was ist denn deine GJ-Anekdote, Pia?
Also tatsächlich gibt es da viele. Ich weiß nicht, ob alle die grüne Jugend so ein gutes Bild rücken würden. Ich glaube, eine Sache, die ich immer als Running Gag als super auflockernd empfunden habe, die grüne Jugend hatte zu meinen Zeiten, und kannst ja gleich mal sagen, wie es jetzt aktuell ist, weil ich auf der letzten LMV ja auch nicht war, also LMV-Landesmitgliederversammlung, genau, war immer, wenn jemand kandidiert, dass die Person gefragt wurde, wenn sie ein Tier wäre, welches Tier wäre sie und warum. Und dann musste man sich immer überlegen, das lockerte auf, weil man ist ja in einer gestressten Situation, man möchte kandidieren und dann gibt es auch Konkurrenzen und dann kriegt man diese Frage und das lockert A ein bisschen auf, aber B lernt man dann eine Person noch mal von einer ganz anderen Seite kennen. Und deswegen frage ich dich, lieber Fabian, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wärst du und warum?
Das ist wirklich immer noch ein Georg-Standard, auch vor allem in Vorstellungsrunden. Ich kenne auch die Alternative, wenn man ein Küchengerät wäre, was dann man dann wäre. Aber wenn ich ein Tier wäre, was wäre ich dann? Also ich habe früher immer geantwortet, weil früher mein Lieblingstier der Gepard war, weil ich ja beim Leichtathletik auch immer Sprint gemacht hatte und der Gepard so eins der schnellsten Tiere ist, die es gibt auf der Erde. Und deswegen war das damals der Gepard. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt noch zu mir passt, weil ich vielleicht nicht mehr so schnell bin, wie ich mal war. Deswegen muss ich jetzt kurz überlegen, dass ich wahrscheinlich ein Tier...
Älterer Gepard.
Vielleicht ein älterer Gepard mit ein bisschen Bauchansatz. der aber immer noch, wenn es drauf ankommt, gut sprinten kann. Ich würde sagen, das würde es ganz gut treffen aktuell. ja. Welches Tier wärst du denn, Pia?
Also ich habe immer, mein Standard war immer, ich war ein Eichhörnchen. Nicht unbedingt wegen der Haarfarbe nur, sondern aus zwei Gründen. Das Eichhörnchen gerne vorausschauend arbeiten. Also ne, die Nüsse vergraben, tralala.
Ja.
Und das Zweite, dass sie gerne den Überblick behalten. Also sie sitzen auf den Bäumen und gucken so runter. Und genau, also deswegen war ich immer ein Eichhörnchen. Ja, das war es eigentlich. Und ein Küchengerät wäre ich ein Thermomix. Und genau. Hast du denn irgendwelche Anekdoten von der grünen Jugendzeit?
Ja, natürlich. Also ich habe schon noch lustige Erlebnisse wirklich auch gehabt oder Sachen, die mich aber auch wirklich nachhaltig geprägt haben bei der GJ. Und eine Sache kann ich mich noch erinnern. Ich war damals noch Student am Umweltcampus und es war, man hatte irgendwie, ich kam zur Grünen Jugend und hatte irgendwie entdeckt, dass ich recht organisiert bin und auch motiviert bin und wollte mich dann direkt auch in den Beirat holen. Und dann war ich im Beirat, glaube ich, ein halbes Jahr, nachdem ich Mitglied wurde. Und haben wir gesagt, ja, was können wir denn vorbereiten an Workshops? Und damals habe ich dann als Student der erneuerbaren Energien die Idee gehabt, ja, wir können ja was zur Energie- und Klimapolitik machen und habe dann zusammen mit am Umweltcampus ein Seminar organisiert für die GJ, wo dann die damalige Bundesvorsitzende der Grünen, die Simone Peter, direkt eingeladen wurde. Und das war meine erste Sache, die ich organisiert hatte. Und auch noch ein Professor vom Umweltcampus und jemand vom BUND. Und wir haben dann über Energiewende und Klimaschutz geredet. Und es kamen auch Studierende vom Campus vorbei. Und ich war total aufgeregt, weil ich alles organisiert hatte. Wir hatten auch Verpflegung mit Catering und allem aufgebaut. Und ich war total aufgeregt, ob das so alles klappt, weil ich hatte, glaube ich, direkt quasi beim Büro von der Simone Peter in der Bundesgeschäftsstelle angerufen und diesen Termin mit ihr ausgemacht. Und ich glaube, ich konnte die halbe Nacht davor nicht schlafen, weil ich irgendwie unsicher war, ob das alles so klappt von der Organisation. Aber am Ende hat irgendwie alles total gut geklappt. Und dann war ich doch irgendwie stolz drauf, weil ich ein Projekt mir vorgenommen hatte, was dann umgesetzt wurde, ja. Da habe ich doch wirklich gelernt, wenn man sich auch was vornimmt, dann kann man das auch umsetzen. Genau, und ansonsten hat mich auch immer geprägt, so dass ich den Stil entwickelt habe, immer versucht habe, nicht konfrontativ zu arbeiten, sondern immer viele Leute zu integrieren und gesagt habe, ich will, dass wir bei der GJ bei der Grünen Jugend politische Bildung betreiben, uns gezielt Referenten einladen und Themen erarbeiten, wo wir sagen, da haben die Grünen vielleicht noch eine Leerstelle im Programm und daraus dann gemeinsam mit den Grünen vielleicht einen Antrag zur LDV entwickeln und den dann am Ende umsetzen. So zum Beispiel haben wir das auch bei der Jugendbeteiligung ja mal zusammen gemacht und das hat mir immer super Spaß gemacht.
Ja, und jetzt ist es ja so gewesen, dass ich die letzten 10 Jahre Abgeordnete für die Grüne Jugend war, weil keine sozusagen im Grünen Jugendalter existiert hat. Und jetzt hast du ja den Staffelstab übernommen, bist genau. die Ansprechperson für die Grüne Jugend auch bei uns in der Landtagsfraktion. Und ich fühle mich jetzt wirklich wie das alte Eisen, weil ich auch tatsächlich dazu war ja auch immer die Aufgabe, zu allen Mitgliederversammlungen, zu allen Sommercamps zu fahren. Jetzt komme ich nur noch, wenn ich inhaltlich angefragt werde. Aber das ist auch in Ordnung, weil bestimmte Dinge sind dann auch irgendwann mal rum. Ich bin jetzt nicht mal im Jugendalter, nein.
Ja.
So, aber tatsächlich vielleicht auch noch so ein paar Anekdoten. Es war damals immer sehr, sehr kontrovers, wenn es um Einkauf ging.
Also von Verpflegung.
Von Verpflegung hatten wir den Beschluss, dass wir nur vegetarische Dinge kaufen, also kein Fleisch. Und dann irgendwann wurde der Beschluss gefasst, auch nur noch vegan einzukaufen.
Genau.
Und inzwischen ist das ja nicht mehr so problematisch, weil wir in jedem Supermarkt von veganen Käse über Wurst über eigentlich alles bekommen. Aber zu meinen GJ-Zeiten war das nochmal ein bisschen schwierig.
Mhm.
Deshalb die Auswahl, dann veganes Nutella und Toastbrot und ein veganer Aufstrich und nicht so viel Auswahl. Das war dann nicht so toll. Und das leckerste Essen, was ich in dem Kontext dann mal erleben durfte, war tatsächlich ein veganer Mettigel. Das war wirklich ein solches Highlight. Es hat nicht so gut geschmeckt, aber es sah einfach sehr apart aus. Gab es da bei dir irgendwelche Highlights? Es war ja dann auch immer so für ganz viele Leute auf einmal kochen, das ist mir ja auch nicht gewohnt.
Ja, genau. Also mittlerweile hat die GJ sich da zum Teil auch professionalisiert und greift auf Catering auch zurück.
Wow.
Also zum Beispiel bei der letzten Landesmitgliederversammlung, wo ich war, in Wallen da bei Koblenz hatte man so ein kirchliches Gästehaus, was dann auch die komplette Verpflegung gemacht hat, sodass es dann abends Nudeln gab und Salat oder morgens ein Frühstück. Und das haben wir auch immer mehr eingeführt, dass es irgendwie Catering gibt, weil wenn die Mitgliederversammlungen sind auch schon so oder die Sommercamps, dass da zum Teil 50, 60 Leute zusammenkommen, sodass es nicht mehr so einfach möglich ist, jetzt für 3, 4 Tage immer alles selbst zu verpflegen. Aber zum Beispiel bei den Sommercamps, wo ich auch mal war, hatten wir auch zum Teil mal einen Pizzaofen und haben dann auch Pizza gebacken, was auch wirklich super lecker war. Oder auch mal veganen Seitan gebraten und solche Sachen. Und wir hatten damals, genau zu meiner Zeit, noch den Tobias aus Trier, der auch zum Teil schon aus dem GJ-Alter raus war, den wir aber immer dann eingeladen haben, für alle zu kochen. Und der hat das super gern gemacht. Das war auch immer ein Highlight, weil wirklich auch leckere vegane Sachen da gekocht wurden.
Dann würde ich einfach an der Stelle mal sagen, an alle, die uns in der GJ-Zeit erlebt haben, bei mir sind es dann schon ein bisschen die Älteren, herzliche Grüße da draußen und danke für die tolle Zeit, die wir hatten. Und an alle, die Interesse haben an der Grünen Jugend, schaut doch einfach mal, ob es bei euch eine Orts- oder Kreisgruppe gibt oder wendet euch an uns, wir können es gerne weiterleiten.
Genau.
Und wirklich herzliche Einladung mal zu schauen und beim Jugendverband vorbeizuschauen, ob das politische Arbeiten was für euch ist. Ja, das war ein Teil unseres Rückblicks, aber jetzt wollen wir ein bisschen in die nähere Vergangenheit gucken, nämlich was so die letzten Wochen passiert ist. Wir haben ja eine alte Wirkungsstätte von dir besucht, Fabian.
Genau, wir hatten nämlich Fraktionsklausur 2 Tage lang am Umweltcampus Birkenfeld, wo ich ja meinen Bachelor studiert habe in erneuerbaren Energien, und das war auch für mich irgendwie super besonders, da an diese alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Ich habe da ja auch im Wohnheim gewohnt, ich habe da studiert, ich habe in der Mensa gegessen, und es war irgendwie ganz witzig, dass mich zum Teil auch die Mitarbeiterinnen der Mensa an der Ausgabe wieder erkannt haben, trotz Corona-Maske sogar noch, und gefragt haben, oh, wir kennen dich doch, du warst doch auch mal irgendwie hier. Und genau, und wir haben uns da auch unter anderem mit den Themen in der Fraktion beschäftigt, wie wir Hochschule, Wissenschaft und aber auch Förderung von Startups und Ausgründung von Hochschulen in die Wirtschaft fördern können. Da haben die Lea Heidbreder, unsere Kollegin, und ich haben ein Papier für die Fraktionsklausur auch vorbereitet, was wir dann auch der Presse verabschiedet haben. Da gab es auch einen kleinen Artikel bei der dpa, der Presseagentur, dazu. Und wir haben uns auch den Umweltcampus angeguckt und eine Führung gemacht über Deutschlands grünste Hochschule. Und das war auch nochmal sehr ereignisreich, oder Pierre?
Ja, definitiv. Also zum einen war das die erste Klausur, in der mal wieder alle grünen AkteurInnen zusammenkamen. Also wir haben ja wirklich durch Corona die Situation gehabt, dass wir hauptsächlich digitale Sitzungen hatten oder jetzt mal langsam wieder Hybrid. Und da war jetzt tatsächlich die Situation, dass sowohl die Abgeordneten als auch die MitarbeiterInnen als auch der neue Landesvorstand war vertreten, die beiden Ministerinnen oder vielmehr genau, und die Hausspitzen waren vertreten. Und das war wirklich sehr, sehr gut. Auch das gerade im Ambiente vom Umweltcampus. Man kann dort wirklich hervorragend tagen. Also das war ja unser beider Anliegen, dorthin zu gehen, weil ich dort auch schon tolle Klausurtagungen damals in der ersten Wahlperiode mit der Landtagsfraktion und auch mit dem Parteirat hatten wir dort schon Klausurtagungen. Die waren alle gut. Mhm. Also ich wollte eine Atmosphäre haben für eine gute Klausur. Und das haben wir wirklich geschaffen und wir haben uns intensiv 1,5 Tage Zeit genommen oder dann auch noch noch einen zweiten Teil mit einer Campusführung wirklich mehr Zeit genommen, miteinander in Ruhe zu diskutieren, in einem Raum zu sein. Und das war wirklich hervorragend und ich muss sagen, dass wir so zielführende Diskussionen da in dem Raum führen konnten, fand ich extrem bereichernd. Ich muss sagen, da kommt wirklich einfach die Digitalisierung an ihre Grenzen. Mhm. Wir können zum kurzen Austausch über einen konkreten Sachverhalt oder für Planungssitzungen oder so, kann man super gut eine Videokonferenz machen. Aber um wirklich strategisch, politisch zu diskutieren, muss man sich in einem Raum sehen. Und das war wirklich ein Highlight. Und wir waren auch das Drumherum, also das Essen hat gepasst. Wir waren just in der veganen Woche auf dem Umweltcampus. Na, wer das wohl eingefädelt hat, vielleicht war es die parlamentarische Geschäftsführerin. Und die ganze Fraktion musste durch, vielleicht dort auch zur Info an euch da draußen, entgegen dem Vorurteil essen hier ganz viele Leute auch gerne ihr Schnitzel. Und das sollen sie auch tun. Aber just in der veganen Woche waren wir da, hat aber der Stimmung keinen Abbruch getan und abends waren wir dann auch noch tatsächlich gemeinsam etwas trinken und sogar, es gibt Gerüchte, dass in einer Studentenkneipe getanzt wurde, das wollen wir aber nicht näher ausführen.
Darüber legen wir den Mantel des Schweigens.
Genau. Aber auch das gehört dazu. Genau, und mich hat besonders begeistert dann am zweiten Tag die Campusführung. Wie fandest du die?
Ja, auch super spannend, weil ich auch nochmal wirklich gesehen habe, was sich in den letzten Jahren, seitdem ich vom Campus weg bin, auch nochmal entwickelt und getan hat. Gerade im Bereich künstliche Intelligenz, Digitalisierung, aber auch im Bereich Gründungen gibt es jetzt ein eigenes Gründungsbüro mit einer expliziten Beratung auch, die wir uns angeschaut haben und die wollen mich sogar nochmal im Nachgang auch einladen. Wir haben auch wirklich auch nochmal mit der Lea Heidbreder, unserer hochschulpolitischen Sprecherin, ein paar Anregungen mitbekommen, auch was die Zusammenarbeit zum Beispiel von Bildungs- und Wissenschaftsministerium angeht oder auch was explizite Forschungsförderung angeht, den wir uns jetzt auch annehmen wollen natürlich. Und ja, es war einfach nochmal toll, diesen ganzen Eindruck dort auch zu haben, wie dort studiert, gelebt und gelernt wird. Und deswegen, ja, waren rundum gelungene 2 Tage, würde ich sagen.
Ich bin ja ein großer Fan der Nachhaltigkeitsinformatik, die auch auf dem Umweltcampus lehrt und forscht. Mhm. Und da fand ich natürlich wieder den Bereich sehr, sehr spannend. Wie können wir mit Digitalisierung Nachhaltigkeit voranbringen? Und deswegen war das wirklich auch nochmal ein gelungener Abschluss der Klausur. Und ich glaube auch für den Ausblick, den wir in der Landtagsfraktion dann haben und was wir demnächst jetzt so vorhaben als Fraktion, war das auch gut. Was ich wirklich auch loben möchte, ist das Papier, das du gemeinsam mit Dr. Lea Heidbreder geschrieben hast zum Thema Green Tech. Das findet ihr auch auf der Seite der Landtagsfraktion. Das ist wirklich, habt ihr hervorragend gearbeitet. Das war das erste Papier, das wir im Rahmen einer Klausur in dieser Wahlperiode beschlossen haben. Deswegen auch herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr gut gemacht. Und da ist es natürlich auch wichtig als Fraktion, gerade wenn wir vor Ort sind, auch solche inhaltlichen Impulse zu bieten.
Ein Thema, was ja auch noch im Nachgang der Fraktion berichtet wurde, ist, dass sich ja perspektivisch auch in der Fraktion personell was verändern wird. Und du, liebe Pia, hast ja auch schon jetzt öffentlich auch erklärt, dass du bereit bist, auch in der Fraktion noch mehr Verantwortung zu übernehmen und sehr, sehr gerne Anfang nächsten Jahres auch als unsere Fraktionsvorsitzende kandidieren möchtest. Das habe ich vernommen und das hast du mir aber auch persönlich gesagt und ich freue mich sehr darüber, dass du auch diesen Schritt machst. Und noch mehr Verantwortung einfach übernehmen willst. Und Vielleicht mal jetzt eine persönliche Frage, aber wie geht's dir damit und wann hast du diesen Entschluss so gefasst, dass das für dich auch der nächste Schritt ist für dich als Politikerin?
Also ich bin ja jetzt im sechsten Jahr parlamentarische Geschäftsführerin und das, oder jetzt dann beginnt das siebte Jahr ja schon, oh Gott. Die Aufgabe macht mir sehr viel Freude. Das ist natürlich ein großer Orga-Anteil, den ich da wahrnehme. Und ich kann mir gut vorstellen, den nächsten Schritt zu machen, gerade mit der Erfahrung, die ich so im Petto habe. Und mich motiviert ganz ehrlich auch diese Fraktion, also die Abgeordneten in dieser Fraktion. Und da eben dann eben an der Spitze der Fraktion zu wirken, wäre für mich einfach eine ganz, ganz große Freude. Und wir haben es so, vielleicht für euch auch da draußen, die Informationen bei uns, ist es so, dass wir nach der Geschäftsordnung der Landtagsfraktion immer zur Hälfte der Wahlperiode unseren Fraktionsvorstand wählen.
Mhm.
Und das ist ein turnusgemäßer Akt. In den letzten Wahlperioden gab es da keine personelle Veränderung. Jetzt wird es aber eine personelle Veränderung geben und Dr. Bernhard Braun wird eben nicht mehr als Fraktionsvorsitzender antreten. Und dann ist es natürlich die logische Frage, wer hat stattdessen Interesse oder wem wird es stattdessen zugetraut? Deswegen, es ist ja noch ein bisschen hin, Leute. Also wenn du fragst, wie geht's mir damit? Es ist so eine Aufregung. Ich habe da unglaublich viel Bock drauf, wirklich. Mhm. Aber es ist ja noch ein bisschen hin bis Anfang des Jahres. Und bis dahin bin ich volle Kanne weiterhin parlamentarische Geschäftsführerin und das auch sehr, sehr gerne. Und dann stelle ich mich der Wahl. Also das ist, und dann müsst ihr sagen, okay, machen wir so oder machen wir halt nicht. Ich werde die Zeit auf jeden Fall bis dahin nutzen, um auch mit den Abgeordneten ins Gespräch zu gehen. Was wird von mir erwartet, wenn ich das Vertrauen geschenkt bekomme? Und mich da auch gezielt darauf vorzubereiten, wie ich das dann auch gestalten würde, weil es natürlich eine andere Aufgabe ist als im Vergleich zur parlamentarischen Geschäftsführerin. Das habe ich jetzt schon ein paar Jahre gemacht und da muss ich jetzt auch so ein bisschen in die Rolle noch dann den Rollenwechsel hinbekommen. Mal schauen. Auf jeden Fall spannend. Also einen heiden Respekt habe ich davor. Einen heiden Respekt. A, mich dieser Wahl zu stellen natürlich und B, auch natürlich dann sollte ich gewählt werden vor dieser Aufgabe. Genau. Mhm. Ja, schauen wir mal.
Schauen wir mal. Aber ich bin sicher, nach unserem Podcast-Motto, wir machen das, sage ich, du machst das.
Oh, danke schön. Okay. Jetzt, bevor ich weiter rot werde an der Stelle, kommen wir zu einem anderen Rückblick, nämlich wir hatten natürlich auch eine Plenarsitzung im Mai.
Genau.
Und das war für uns aus besonderen Gründen etwas anstrengend.
Ja, du sagst es anstrengend. Man hatte ein bisschen das Gefühl, man wäre an der Bio-Sauna, als wir im Plenarrund saßen in unserem eigentlich ja frisch sanierten, hochmodernen Landtag. Aber es war auch schon so warm draußen, aber wir haben am Mittwoch angefangen um 14 Uhr zu tagen und je mehr man getagt hatte mit den 101 Abgeordneten und auch zahlreichen Besuchern, die wieder das erste Mal auf der Tribüne waren, die auch voll besetzt war, wurde es wärmer und wärmer und wärmer. Und irgendwann, ich hatte noch eine Besuchergruppe, wo ich war, wurde dann auch, als ich zurückkam, gesagt, ja, der Präsident hat gerade durchgegeben, die Klimaanlage ist ausgefallen. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, wie kann das denn passieren? Weil es war wirklich unangenehm warm und man musste wirklich auch öfter immer rausgehen an die frische Luft oder auch mal was trinken. Wir haben ja zum Glück die Möglichkeit, auch im Plenarsaal Leitungswasser zu trinken. Aber das kann in meinen Augen nicht passieren, weil wenn man jetzt 2 oder 3 Tage dort sitzt, ich meine, die Mittwochssitzung beginnt ja immer um 14 Uhr, aber donnerstags steigen wir um 9.30 Uhr ein und in der Regel ohne Mittagspause wird bis 18, 19 Uhr durchgetagt. Da braucht man schon ein angenehmes Raumklima, auch um sich zu konzentrieren oder auch ein bisschen noch klarer im Kopf zu bleiben, als es ohnehin schon schwierig ist, im Laufe so einer Plenarsitzung auch immer die Aufmerksamkeit natürlich auch immer zu halten. Und deswegen war das irgendwie das Motto Bio-Sauna im Plenum. Und ich gehe eigentlich auch gerne in die Sauna, habe auch einen Gutschein zum Geburtstag für die Sauna bekommen, aber am Plenartag wollte ich den jetzt nicht unbedingt einlösen. Wir sind uns noch nicht ganz schlüssig, welchen Aufguss denn so ein Plenarrund verdient hätte. Vielleicht irgendwas mit Wein oder I don't know. Vielleicht haben wir da auch noch Vorschläge und können so einen Plenaraufguss entwickeln hier im Podcast. Wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Aber ja, Spaß beiseite, es sollte schon sein, dass man auch wirklich konzentriert tagen kann im Landtag, weil das auch einfach der Atmosphäre und auch dem Arbeitspensum auch angemessen ist. Aber neben dem Saunagefühl gab es ja auch noch wirklich Themen, die wir diskutiert und debattiert haben. Wir haben Reden gehalten, sowohl du als auch ich. Und was war denn dein Rückblick, was war denn deine Highlight-Rede? Ich habe auch gesehen, aus deinen Reden wurde auch zum Teil ja in den Medien dann auch zitiert.
Ja, ich habe mit einer Rede die Schlagzeile des zweiten Plenartags etwas gesetzt, nämlich die Freien Wähler hatten beantragt, also wirklich in ganz, ganz, ja, sehr, sehr dünnen Antrag, in dem sie Gerhard Schröder seine Ehrenrechte da entziehen wollten als Altkanzler, ist ja inzwischen ja jetzt auch auf Bundesebene erfolgt. Und abgesehen davon, dass wir natürlich eine ganz, ganz klare Haltung zu den Verwicklungen des Altkanzlers mit Russland haben und das auch wirklich absolut nicht nachvollziehen können und das auch wirklich der Würde auch des Amtes AD nicht entspricht, und dafür habe ich auch klare Worte gefunden, ist aber der Landtag der völlig falsche Ort für so eine Debatte, weil es im Bundestag zu entscheiden ist und originär der Haushaltsgesetzgeber auf Bundesebene, und wir wussten zu dem Zeitpunkt,
so wie es ja auch passiert ist.
Genau, so wie es passiert ist. Also wir hatten auf der Bundesebene nachgefragt, und da wurde uns auch mitgeteilt, es laufen die Gespräche im Haushaltsausschuss dazu, und jetzt ist ja auch die Entscheidung gefallen, da Stellen und Zuwendungen an der Stelle zu streichen, und das ist ja auch richtig. Aber da so ein Tamtam im Landtag zu machen, parteipolitisches Geplänkel, und Rheinland-Pfalz hat da wirklich ganz andere Probleme. Wir sind immer noch in der Bewältigung der Flut, wir haben immer noch die Nachwirkung von Corona und wir haben die Klimakrise zu bekämpfen, und wir haben auf der anderen Seite den Krieg gegen die Ukraine. Wir haben wirklich andere Sorgen und die Aufnahme von Geflüchteten hier vor Ort. Und dann kommen die mit so einem Antrag um die Ecke. Und ich habe den als Boulevardantrag bezeichnet. Mhm. Und man muss wirklich sagen, dass die Initiativen von den Freien Wählern oft erstmal auf den ersten Blick, ah ja, interessant, und dann sind sie aber relativ dünn. Ja, und das ist so ein bisschen die Masche, ja, mit solchen Ideen um die Ecke zu kommen. Da war auch nochmal so ein Antrag zum Baugesetzbuch, der ähnlich ist. Und ich habe das halt eben mit entsprechenden Worten gewürdigt, und das kann man auch in der Zeitung am Folgetag. Und ich glaube, dieses Framing an der Stelle gegenüber den Freien Wählern ist ganz, ganz gut gelungen und auch meines Erachtens auch fortzuführen, weil die Anträge alle ein bisschen so in der Richtung sind.
Ja, sehr Boulevardesk.
Genau. Und dann war am zweiten Tag noch, und danach frage ich dich, was bei dir so los war, abgesehen davon, dass wir gemeinsam geschwitzt haben, ja, war dann die AfD mit einem Antrag in der Plenarsitzung, in der sie gefordert hat, dass während der Schulzeit es zwingend erforderlich ist, dass mindestens einmal eine Kaserne besucht wird und dass die Bundeswehr in den Schulen mehr vorhanden ist und dort Nachwuchs rekrutiert und dass damit die Sicherheit des Landes erfolgen würde. Also, und das haben sie dann begründet mit dem Ukraine-Krieg, die Wehrfähigkeit und so weiter. Und ich habe dann als bildungspolitische Sprecherin auch für die Koalition dem Antrag begegnet, dann wirklich tatsächlich eine Partei, die keine klare Haltung zum Angriffskrieg gegen die Ukraine hat, die da wirklich unklar ist, wie sie sich zu der Frage Sanktionen und dergleichen positioniert, hat da wirklich ihren kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich die Bundeswehr muss an die Schulen, präsentiert. Das war wirklich, also ich habe im Endeffekt in zwei Plenartagen zweimal ziemlich ausgeteilt. Ich bin eigentlich nicht so unterwegs oftmals, aber das hat auch richtig Spaß gemacht und war so für mich, hat auch mal Spaß gemacht, solche Schlachten zu führen. Verbale Schlacht natürlich. Ja. Und bei dir, was war noch so?
Ja, ich hatte zwei europapolitische Reden. Einmal zur aktuellen Debatte der SPD. Da ging es vor allem um Partnerschaften, die Rheinland-Pfalz pflegt. Und das sind einerseits unsere Partnerschaften, die wir im Vierernetzwerk innerhalb Europas haben, mit Burgund, Oppeln in Polen und Mittelböhmen in Tschechien, und aber auch unsere Partnerschaft mit Ruanda, die auch in der Plenarwoche ihr 40-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Und das war auch ganz besonders, weil ich war am Montag noch vor dem Plenum in Berlin beim Parlamentarischen Amt in der Landesvertretung. Und am Mittwoch war ja auch nochmal der parlamentarische Abend mit den politischen Stiftungen und dem Partnerschaftsverband, wo man auch hier nochmal 40 Jahre Partnerschaft von Rheinland-Pfalz und Ruanda gefeiert hat. Und dazu habe ich gesprochen und das war ganz spannend, weil ich konnte da am Montag Abend bei diesem parlamentarischen Amt in Berlin war eben auch das große Thema der Impfstoffentwicklung gegen Corona auch vor Ort in Ruanda, weil unser rheinland-pfälzisches Unternehmen BioNTech eben plant auch wirklich Impfstoffproduktion vor Ort in Ruanda aufzubauen und das natürlich auch möglich ist über die Kontakte, die schon über die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und Ruanda da waren. Und darüber konnte ich dann auch berichten und in der zweiten Rede ging es dann auch um eine große Anfrage der SPD zu Europa, weil eben auch Europawoche war und da habe ich dann einfach nochmal auch allgemein über die Bedeutung von Europa und was Europa ausmacht, auch in Zeiten des Krieges gesprochen, das hat eigentlich Spaß gemacht, aber waren jetzt nicht so die Highlight-Debatten, würde ich mal sagen, die dann zitiert wurden wie bei dir mit den Aufregern, weil über Europa und internationale Partnerschaften, auch in Zeiten des Krieges, ist man sich unter den demokratischen Fraktionen ja auch immer zum Glück sehr einig. Ich habe gehört, aber du hattest noch ein anderes Highlight seit der letzten Folge, nämlich hast du bei der Einweihung eines Polizeischiffes auch, warst du dabei und hast auch als ehemalige innenpolitische Sprecherin auch eine besondere Bedeutung dazu.
Ja, genau, das ist wirklich auch mein Highlight der Folge. Tatsächlich war ich ja jetzt 10 Jahre lang innenpolitische Sprecherin auch in der Fraktion und in der letzten Wahlperiode haben wir ganz viel darüber diskutiert, dass die Flotte unserer Wasserschutzpolizei veraltet ist und zwingend erneuert werden muss. Und ich war dann auch mal mit einem älteren Schiff unterwegs gewesen und es stank alles ein bisschen nach Diesel, also so die typische Schiffsgerüche, wie man sich so vorstellt. Und mir war klar, dass die von grüner Seite hier auch unterstützt werden muss bei der Erneuerung. Und es ist jetzt auch der Grundsatzbeschluss gefallen, dass wir alle 2 Jahre dann ein neues Schiff sozusagen in Betrieb nehmen. Und das erste dieser Schiffe hatte jetzt seine Schiffstaufe. Erstmal war ich noch nie bei einer Schiffstaufe. Also es war wirklich so, die Mittelrhein, mein Majestät war da und hat da eine Sektflasche an das Schiff dran fallen lassen. Oder einen Kiel, glaube ich, nennt man das. Ich bin da völlig raus. Ja. Und es wurde auch gesegnet von einem katholischen und evangelischen Geistlichen. War dann eine Segnung des Schiffes. Und für mich war das wirklich so ein Highlight, wenn man sieht, es wird hier auch aus der Polizei heraus in Anliegen an dich als Abgeordneter getragen. Es wird abgewogen, es wird kalkuliert und dann wird der Grundsatzbeschluss gefasst und dann wird das im Haushalt umgesetzt und dann bist du irgendwann bei einem Termin vor Ort und das Schiff geht dann in Betrieb. Und das war für mich tatsächlich ein besonderes Highlight und das hat natürlich auch noch für uns Grüne einen besonderen Aspekt. Die Wasserschutzpolizei kontrolliert ja auch die Güterschiffe, die auf dem Rhein sind. Dadurch, da wird kontrolliert, auch wenn es zum Beispiel Gefahrgüter sind oder generell die Schiffe, auch sichergestellt, dass auf dieser großen Schifffahrtsstraße auch wirklich der Betrieb regulär ablaufen kann. Mhm. Das ist der eine Aspekt, der für uns natürlich auch total wichtig ist, wenn es darum geht, Güter von der Straße zu verlagern. Und das andere ist, auch wenn es Verstöße gegen die vielen Naturschutzgebiete, die wir ja Rhein entlang haben, zum Beispiel die Rheinauen bei Bingen, wenn da Sportboote sich illegal in der Brutzeit aufhalten und Lärmemissionen abgeben oder sich illegal Personen an den Inseln befinden, die eigentlich nicht betreten werden dürfen wegen des Schutzstatus, da kontrolliert die Wasserschutzpolizei, dass da nicht illegal sich aufgehalten wird und das ist natürlich auch für uns Grüne total wichtig und noch viele, viele Aufgaben mehr. Deswegen Daumen hoch für die Wasserschutzpolizei und für das neue Streckenboot. Ja, kurzer Ausblick noch. Was steht so demnächst bei dir an? Bei mir zum Beispiel Open Ohr, sehen wir uns da auch?
Ja, wahrscheinlich schon. Das Open Ohr am Pfingsten steht an. Und
was ist denn das Open Ohr? Erklär mal da draußen.
Genau, das Open Ohr, das ist ein sehr traditionelles schon, würde ich sagen, Institution in Mainz, ein Kulturfestival, was von einer Projektgruppe, die sich jedes Jahr zu jedem Open Ohr oder jedem Festival auch neu findet, organisiert wird. Es gibt Musik, es gibt Kunst, Kultur, aber auch immer politische Debatten. Das ist das Besondere. Das Open Ohr steht jedes Jahr unter einem neuen Motto. Und dazu gibt es dann eben auch Podiumsdiskussionen, Talkrunden vor Ort auf verschiedensten Bühnen. Das Ganze findet auf der Zitadelle in Mainz statt und immer traditionell am Pfingsten von Freitag bis Montag und kann man wirklich auch jedem empfehlen. Man muss nicht alle 4 Tage kommen, man kann auch nur einen Tag kommen und ja, darauf freue ich mich auch schon, weil es einfach wieder ein weiteres Fest ist, ein weiteres Festival ist, was jetzt ansteht in den nächsten Wochen, wo man auch wieder viele Leute einfach trifft, gesellig beisammen sein kann und das merke ich einfach, das tut mir gerade aktuell voll gut.
Ja, geht mir genauso. Ich freue mich auch riesig auf das Open Ohr. Das war immer ein fester Termin in meinem Kalender, jedes Jahr an Pfingsten und tatsächlich diese Mischung aus kulturellem Angebot, also Kabarett, Konzerte, aber auch politische Podiumsdiskussionen, also genau diese Mischung, auch Infostände von politischen Organisationen, zum Beispiel die Grüne Jugend ist ja auch wieder mit einem Stand vertreten,
genau.
Da haben wir auch immer früher Standdienst gemacht und das ist schon wirklich sehr, 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 sehr schön und ich freue mich unglaublich drauf und ich hoffe, das Wetter hält und alles ist schön und wir werden zusammen bei einer alkoholfreien Weinschorle natürlich anstoßen. Mal sehen. Genau, vielleicht noch Ausblick, woran ich gerade so arbeite. Das Juni-Plenum ist dann in der Woche direkt nach dem Open Ohr und da bin ich gerade dran in der Vorbereitung. Also wir haben noch 2 Plenarsitzungen, bevor es dann irgendwie in die Sommerpause geht, also Juni-Plenum und Juli-Plenum und da werfe ich jetzt gerade den Blick drauf und da werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge davon berichten und bis dahin würden wir sagen,
wir machen das.
Wenn du Fragen oder Anregungen hast, schreib uns eine Mail unter podcast@pia-schellhammer.de oder auf unseren Social-Media-Kanälen.